Ich lese aus Römer 8, die Verse 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Frieden leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Erben sein, Sohn oder Tochter, mit ihm in der Ewigkeit leben, das finde ich gut. Mit Jesus leiden, ehrlich gesagt, will ich eigentlich nicht. Wie Jörg mir für heute das Thema geschrieben hat von der Predigt, da hat er mir einige schlaflose Nächte bereitet. Was soll ich da schreiben? Das Leben als Christ. Wie lebe ich als Christ? Ich habe eine ganz genaue Vorstellung, wie ich eigentlich leben müsste. An meinen Ansprüchen scheitere ich allerdings immer. Manchmal liegen meine Vorstellungen und die Realität ganz weit auseinander. Wichtig ist doch, sage ich mir dann, wichtig ist doch die Beziehung zu Jesus. Aber wie sieht die aus? Ich lese in der Bibel, ich gehe mit ihm spazieren, rede mit ihm. Oft bin ich mir nur nicht sicher, ob ich ihn wirklich richtig verstehe. Außerdem scheitere ich an meinem Zeitmanagement. Ich habe auch noch so viele andere Interessen, die ich gerne mache. Wie kann ich Jesus in meinem Alltag mehr integrieren? Ich habe mehr Fragen als Antworten zu diesem Thema. Wie lebe ich als Christ? Ich bin sehr gespannt auf die Predigt. Etwas habe ich dann doch noch gefunden. Ich lese noch, lass dich begeistern aus Immer bei dir. Lass dich begeistern. Ich bin das feste Fundament, auf dem du tanzen und singen und unablässig meine Gegenwart feiern kannst. Dennoch fühlst du dich oft niedergeschlagen. Wenn du mich anbeten willst, erfordert das den Einsatz deines ganzen Wesens, etwas, das du einerseits genießt und gegen du dich aber gleichzeitig irgendwie sträubst. Wenn du lernen möchtest, mich beständiger und intensiver zu feiern, dann beginne damit, meine Nähe zu suchen. Sie spendet dir Frieden. Ruhe dich in meinem ewigen Armen aus und genieße die Sicherheit, die ich dir schenke. Ich bin das felsenfeste Fundament, auf dem du überfließendes Leben genießen kannst. Tanzen, singen und beten sind nur einige der Möglichkeiten, wie du deine Begeisterung für mich zum Ausdruck bringen kannst. Meine Gegenwart allein löst unermessliche, übersprudelnde Freude in dir aus. Während du mich preist, nimmt deine Freude noch zu und das Bewusstsein meiner heiligen Gegenwart steigert sich. Vielleicht bringst du deinen Jubel auch körperlich zum Ausdruck, aber ich schaue dir ins Herz. Das ist der Ort, an dem du ultimative Freude über meine Gegenwart Bahn bricht.
Als Christ leben. Ich möchte mal behaupten, das ist eine Sache, die ist für uns so vollkommen klar, dass wir uns darüber überhaupt keine Gedanken machen. Es ist nicht nur für Tamara schwierig zu überlegen, was heißt es aber. Wenn ich mir das so versuche mal zu beantworten, ein Christ ist jemand, der einer christlichen Kirche angehört. Das ist eine, vielleicht sogar die am häufigsten verbreitete Meinung über das, was ein Christ ist. Ein Christ ist jemand, der regelmäßig in einen Gottesdienst geht. Das werden dann schon deutlich weniger. Ein Christ ist jemand, der bewusst getauft ist, der sich in seiner Gemeinde aktiv einbringt. Ja, das klingt schon ganz gut. In den letzten Wochen und Monaten habe ich sehr viel in dieser Richtung deutlich gemacht, dass ein Christ Christus liebt und deswegen tut, was er von uns will. Als ich den Predigtext für heute gesucht habe, fiel mir dieser Perikopentext in die Augen und ich habe gesehen, hast du auch noch nie drüber gepredigt. Ist eigentlich komisch, ist so ein ganz langer Text mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Und als ich mich damit ein bisschen näher beschäftigt habe, wurde mir klar, okay, stopp. Das ist nicht irgendein Text, sondern das ist der Text für uns, für heute. Für manche Fragen, die sich erst im Laufe der Woche ergeben haben, fand ich interessant. Aus dem 1. Thessalonicher Brief 5 lese ich uns die Verse 14 bis 24. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Viele antworten, was ein Christ ist, wie ein Christ ist. Und ich glaube, das Wichtige bei dem, was mir für heute bewusst geworden ist, es geht um das Gemeinsame. Um all diese Punkte, nicht nur darum, dass wir einen von denen versuchen herauszunehmen, sondern dass wir uns bewusst machen, hier geht es in unserem Leben um ganz, ganz viel. Und das fängt ganz einfach da an, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ich finde die neue Genfer Übersetzung an vielen Stellen wirklich toll, aber das ist eine Aussage, die müsste man anders übersetzen. Weil das bei uns so klingt, als ob es darum ginge, dass wir den anderen Leuten zeigen, was sie falsch machen. Steht aber nicht da. Steht weder im griechischen Text, noch steht es in diesem. Aber wir lesen das da rein, weil das die einfache Möglichkeit ist. Aber hier geht es um was anderes. Weist jemanden zurecht, heißt, bring ihn wieder auf den richtigen Weg. Damit er wieder weiß, wie es weitergeht. Damit er sieht, wo es hingeht. Damit er sieht, was für uns wichtig ist. Also, die anderen in der Gemeinde sind mir nicht egal. Und auch wenn wir jetzt ein anderthalbes Jahr trainiert haben, dass jeder seine eigenen Wege geht und weit genug von den anderen entfernt ist und sich das auch auf andere Sachen ausgewirkt hat, wo wir das nicht wollen, es ist wichtig, dass wir einander sehen. Dass wir sehen, was tue ich dem anderen an. Nicht nur im Negativen, sondern eigentlich geht es hier darum, um das Positive. Wo bin ich für meine Geschwister da? Wo helfe ich den anderen? Es hat mal jemand gesagt, manche Gemeinde ist nichts anderes als ein Club. Ein Club ist ein Kreis, da bezahle ich einen Mitgliedsbeitrag und da gehe ich dahin, wenn ich dazu Lust habe. Und wenn es da besondere Sachen gibt, bin ich natürlich da, das gehört sich so. Manchmal helfe ich auch mit, wie sich das gehört. Aber ansonsten hat der Club eine Aufgabe, nämlich mir etwas Gutes zu tun. Viele Leute verstehen unter Gemeinde nichts anderes. Nichts anderes. Gemeinde ist aber nicht der Ort, wo die anderen mir Gutes tun sollen, sondern Gemeinde ist der Ort, wo ich es einübe, anderen Gutes zu tun. Ohne dass ich gleich eins draufkriege, wenn es mal daneben gegangen ist. Sondern wo ich lerne, den anderen zu sehen mit den Augen Jesu, den anderen zu lieben, so wie Jesus uns liebt, dem anderen auch weiterzuhelfen und zu sehen, das ist ein Bereich, das sehe ich gerade bei dem anderen und das wird ihm helfen, wenn er das tut. Komisch ist, dass uns immer die Sachen bei den anderen auffallen, die eigentlich auch unser eigenes Problem ist. Also manchmal hilft es, Probleme bei dem anderen zu sehen und denen da rauszuhelfen, wenn ich dann überlege, okay, und jetzt mache ich selbst auch richtig. Eine ganz einfache Geschichte. Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Geht nicht darum, den anderen bloßzustellen, den anderen schlecht zu machen oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, dem anderen wieder auf den richtigen Weg zu helfen. Und das geht so weiter. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Auch da haben wir eine Sache, die ist sehr weit verbreitet. Dieses Wort Selbstvertrauen gibt es nur in neueren Übersetzungen. In anderen gibt es ja ganz andere Worte für. Aber das ist letztlich genau das, worum es geht. Das sind diejenigen, die sich nicht so alleine trauen. Die zwar sagen, ich freue mich so, dass Jesus mich lieb hat. Ich freue mich so, dass ich zur Gemeinde gehören kann. Aber ich habe Angst, was zu sagen. Ich habe Angst, mit anderen zu reden oder mal zu telefonieren, mal jemanden anzurufen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt und macht ihnen klar, Jesus ist nicht nur der, der uns liebt, sondern er ist der, der in uns ist. Der, der uns daran erinnert, was zu tun ist. Und wenn dir sowas bewusst wird, dass du denkst, da könntest du mal anrufen, dann tust. Ganz einfach, tust. Weil er das vielleicht gerade braucht oder sie. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Seht nicht auf sie herab. Lasst sie nicht irgendwo wegfallen, sondern helft ihnen. Zieht sie mit, nehmt sie unter den Arm oder zieht sie auch an der Hand, auch wenn man das nicht darf im Moment, aber ist völlig egal. Helft denjenigen, die keine eigene Kraft im Moment haben. Und eine ganz besondere Sache, die für uns überhaupt kein Problem ist, habt mit allen Geduld. Es ist schön, dass wir in einem Land leben, wo Geduld so weit verbreitet ist. Ihr merkt, dass das ironisch gemeint ist. Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Vielleicht auch ohne das Bitte. Geduld haben heißt, mal ein bisschen zu sehen, wie ist Gott eigentlich wirklich. Wir haben in der letzten Zeit für diejenigen, die ihre stille Zeit oder ihre Bibellese nach den Texten machen, die in den Losungen und den verschiedenen Kalendern auch angegeben sind, einige Texte aus dem Alten Testament gehabt. Vieles gelesen, wo man sich einfach fragt, also Gott, wie hast du das ausgehalten? Hunderte von Jahren mit diesem halsstarrigen, engstirnigen Volk, die jede kleine Gelegenheit genutzt haben, um dir wieder wegzulaufen. Wie hast du das so lange mit denen ausgehalten? Wie kann das sein? Warum hast du denen nicht längst klar gemacht, worum es geht? Gott hat es ihnen gesagt, immer und immer und immer wieder. Er ist derjenige, der unsere Geduld in unserem Herzen wachsen lassen will, als Frucht seines Geistes. Und wenn wir uns das überlegen und mal so ein bisschen selber zurückgucken, von uns ist ja keiner erst 20, wo man noch nicht so viel Lebenserfahrung hat. Wir haben alle schon ein gewisses Teil unseres Lebens erlebt. Und sehen manchmal, wie man nach 20, 30, 40 oder 50 Jahren erst auf Sachen kommt, die man eigentlich schon längst hätte umgesetzt haben müssen. Und Gott hat tatsächlich immer noch Geduld mit uns und macht uns immer noch darauf aufmerksam und hilft uns weiter. Das ist ein Vorbild von dem, wie Gott sich auch unser Leben mit unseren Geschwistern vorstellt. Es geht nicht darum, dass der andere nach 2 Jahren so weit sein muss wie ich nach 50. Sondern es geht darum, dass der andere weiterkommt. Jesus ähnlicher wird, ihm näher kommt. Aber so wie Jesus das auch mit uns macht. Er hat Geduld mit uns. Okay, wir leben in einer Zeit, wo ich einfach sagen muss, ich glaube nicht, dass wir noch viel Zeit haben. Von daher sollte man das mit der Geduld nicht zu lange auf die lange Bank schieben. Aber wenn jemand 3 oder 10 oder 50 Ermahnungen braucht oder Ermutigungen, um es besser auszudrücken, dann braucht er sie. Dann ist das eben so. Und wenn Gott sich das leisten kann, wir erst recht. Menschen, die Christen sind, leben füreinander. Sie sehen den anderen als jemand, der dazugehört und dem wir weiterhelfen wollen, auch weiterzukommen auf seinem Weg, damit auch er für andere genauso positiv sein kann, wie ich manchmal denke, wie ich für die anderen bin. Gott möchte uns weiterbringen. Wir leben füreinander, aber das Entscheidende dabei ist, wir leben in Gott. Nicht aus unserem Gedanken heraus, das, was wir jetzt gerade für gut und für richtig halten, denn das würden wir nicht lange durchhalten. Und deswegen macht Paulus das hier deutlich in diesem 2. Abschnitt, wo es darum geht, was unser Leben in ihm festhält und immer wieder neu auf die Beine bringt. Das Erste, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch, was auch immer geschieht. Die letzten Jahre hat, wenn ich das so richtig sehe, jeder von uns Sachen erlebt, die knochenhart waren. Jeder. Ich gucke rum, ja, jeder. Sachen, die unser Leben gewaltig ins Wanken gebracht haben, die uns Fragen gestellt haben, die uns Nöte geschaffen haben, die uns unter normalen Umständen auch genauso gut zur Verzweiflung hätten bringen können. Und dann schreibt dieser Paulus, freut euch, was auch immer geschieht. Er meint damit nicht, lasst euch das Gesicht so operieren, dass es so aussieht, als ob ihr fröhlich wärt. Was es leider tatsächlich gibt, bei Menschen aus meiner Zunft, grauenhaft, aber es gibt es. Freut euch, was auch immer geschieht, hat einen ganz anderen Hintergrund. Ich kann mich nicht darüber freuen, wenn ich einen Menschen verliere. Ich kann mich nicht freuen, wenn ich sehe, wie meine Kinder in die falsche Richtung gehen. Ich kann mich nicht freuen, wenn ich vor Krankheit nicht weiß, wie ich damit klarkommen soll. Das ist kein Grund zur Freude. Ist es nicht und wird es nie werden. Aber es gibt etwas anderes. Es gibt jemand, der sagt, egal was gerade passiert, ich bin bei dir. Ich liebe dich. Ich helfe dir. Ich bin dir gnädig. Ich richte dich wieder auf. Ich helfe dir wieder auf die Beine zu kommen. Ich helfe dir, das durchzustehen. Ich bin bei dir. Ich lasse dich niemals allein. Die Frage ist nur, womit beschäftigen wir uns? Was geht uns durch den Kopf? Geht uns das durch den Kopf, was gerade nicht so ist, wie wir es gerne hätten? Oder machen wir uns das manchmal ganz bewusst und deutlich? Ich habe ein ungeheuer großes Geschenk. Gott selbst. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in seinen Händen hält, der hat ausgerechnet mich ausgesucht, um sein Kind zu sein. Nicht so, wie das bei Menschen ist. Wenn wir Kinder kriegen, müssen wir nehmen, was wir kriegen. Außer wenn man Adoptivkinder hat. Aber unsere eigenen Kinder müssen wir nehmen. Aber Gott hat sich jeden Einzelnen ausgesucht und uns die Möglichkeit gegeben, auf sein Angebot Ja zu sagen. uns deutlich gemacht hat, dass wir ohne ihn in die falsche Richtung gehen. Uns deutlich zu machen, dass das, was wir getan haben, nichts mit dem Willen Gottes zu tun hatte, sondern dass wir eigene Wege gegangen sind und, wenn wir ehrlich sind, manchmal immer noch tun. Und trotzdem ist dieser Gott da und sagt, ich will dich. Ich liebe dich. Das ist ein Grund, sich zu freuen. Und dieser Grund ist immer da. Egal, was gerade passiert. Egal, wie es mir gerade geht. Egal, was gerade um mich herum passiert. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das ist Fakt. Eine Tatsache, die besteht. Ein Grund, sich immer zu freuen. Manchmal ist es sogar so, wir haben ja heute in unserer heutigen Zeit so viele Möglichkeiten, über Psychologie und alle möglichen Sachen vieles zu lernen. Und man weiß, wenn man sich vor den Spiegel stellt, auch wenn man traurig ist und ein fröhliches Gesicht macht, wirkt sich das auch auf die Psyche aus. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns selber froh machen, sondern es geht darum, dass wir uns bewusst machen, was Realität ist. Realität ist, Gott liebt mich. Er ist da für mich. Und das ist wichtig. Damit ich das nie vergesse, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit der Zeit, die ihr mit Gott sprecht. Zum einen, wie viel Zeit ihr ihm zumutet oder euch zumutet, wie ihr das Ganze seht, ist das jetzt eine Sache, die ich machen muss? Es gehört sich ja so. Und es gibt so viele Kranke in der Gemeinde, für die man beten muss, und so viele andere Sachen, die wichtig sind. Habt ihr euch mal bewusst gemacht, die Zeit, die ich mit Gott rede, benutzt er, um mich zu verändern? Denn er redet auch mit mir, ob ich das jetzt höre oder ob ich es an mir vorbeigehen lasse. Er benutzt diese Zeit, um an mir zu arbeiten. Um an mir Sachen zu ändern, die wir selber gar nicht hinkriegen würden. Deswegen schreibt Paulus, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Nichts ist wichtiger für die Beziehung. Ihr wisst das alle, in einer Ehe gibt es nichts, was das Gespräch miteinander in irgendeiner Weise ersetzen kann. Es gibt nichts. Und wenn ich mir das bewusst sein will, was Gott für mich getan hat, dann muss ich mit ihm reden, ist doch logisch. Und er mit mir. Und wenn ich es noch ein bisschen fester machen will und noch einen Schritt weiter kommen will, weil ich ja weiß, was ich für ein Mensch bin, dann schreibt Paulus, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage. Nicht für das Schlimme, darum geht es nicht, sondern danken, dass er mir diese Zeit zumutet und weiß, dass es mir etwas Gutes bringt. Mich weiterbringt auf meinem Weg. Egal wie weh es tut, egal was passiert. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist keine Sache, die Gott braucht, damit wir ihm danken. So wie das bei uns Menschen manchmal ist. Es tut gut, wenn uns mal jemand dankt. Aber bei Gott ist es anders. Gott weiß, was er getan hat. Und er braucht da unseren Dank nicht, damit er sich besser fühlt. Aber wir brauchen den. Damit wir uns das bewusst machen. Damit wir es in unseren Hirn auch wieder reinziehen. Damit es nicht immer verdrängt wird. Und wir das wirklich auch sehen und erleben. Dankt Gott in jeder Lage. Ist ein ungeheures Geschenk. Eine ganz, ganz kraftvolle Möglichkeit, unser eigenes Leben weiterzubringen. Dankt Gott in jeder Lage, hilft uns zu erkennen, wer Gott ist, was er alles tut, auch heute. Wie er alles nutzt, was passiert, egal ob das eine Pandemie ist, ob das Naturkatastrophen sind, ob das was auch immer ist. Dankt Gott in jeder Lage. Er bringt uns jeden Tag näher zu ihm. Und das Nächste, Wenn ich Christ sein will, gehört es natürlich dazu, dass ich auch auf ihn höre. Ich habe es oft gehört, egal ob bei einer Bibelstunde oder mal nach einer Predigt, dass mir jemand gesagt hat, ich fand das faszinierend, ich wäre nie darauf gekommen, was du daraus gemacht hast. Das klingt für mich gut, das kann ich mir anziehen, das tut mir, meiner Seele, meinem menschlichen Wesen gut. Aber muss ich immer andere haben, um auf Gott zu hören? Gott redet doch auch mit mir. Und die Frage ist, bin ich bereit darauf, wirklich mich einzulassen? Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg? Machen wir doch nie, oder? Also, so manche Sachen, was da in manchen Kreisen passiert, brauchen wir natürlich nicht. Das interessiert uns überhaupt nicht. Wollen wir auch nichts mit zu tun haben, weil das ja unsere Selbstbestimmung, unsere Sicherheit in Frage stellt. Dem Wirken des Heiligen Geistes legen wir doch nichts in den Weg. Er darf doch immer noch so zu uns reden, wie das schon immer war, oder nicht? Darf er wirklich zu uns reden? Darf er uns wirklich verändern? Darf er uns auch mal einen Auftrag geben, der uns auf den ersten Blick überhaupt nicht zusagt? Darf er? Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Heißt im Klartext, ich habe verstanden, nicht mein Bemühen macht mich zu einem guten Christen. Nicht weil ich weiß, was richtig ist und was ich jetzt tue und wie ich das jetzt umsetze, macht mich zu einem guten Christen, sondern ich vertraue Gott. Ich vertraue ihm, dass er den richtigen Weg finden wird für mich. Dass er den richtigen Weg findet, der mich weiterbringt, mich trotz meiner Fehler, trotz meiner Schwächen und Unvollkommenheiten. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Ich habe vorhin gesagt, manche Sachen brauchen wir nicht unbedingt, oder? Wenn man, so wie ich in diesem Jahr, enorm viele prophetische Aussagen über sein eigenes Leben gehört hat, egal ob die alle eintreten werden oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, dann merkt man, es gibt eine ganz andere Welt als die, die wir kennen. Als das, was uns gewohnt ist, als das, was uns vertraut ist. Gott redet zu uns. Und er will das noch viel, viel intensiver und viel mehr tun. Aber neutestamentliche Prophetie ist nicht dasselbe wie alttestamentliche Prophetie. Auch damit kommen viele nicht klar. Im Alten Testament war es so, wenn ein Prophet etwas vorausgesagt hat und es trat nicht ein, dann musste er gesteinigt werden. Weil die Leute selber nicht in der Lage waren, überhaupt zu prüfen, ob etwas richtig oder falsch ist, ob etwas von Gott kommt oder nicht. In der neutestamentlichen Prophetie haben wir eine andere Aussage. Da geht es darum, dass wir alles hören sollen und daran prüfen sollen, stimmt das mit Gottes Wort, mit seinem allgemeinen Auftrag überein? Oder sind da menschliche Sachen mit dazugekommen? Das passiert. Auch heute. Sind da menschliche Wünsche und Vorstellungen, vielleicht sogar die Wünsche des anderen bei dem Propheten mit angekommen und dadurch auch ausgedrückt worden? Deswegen schreibt Paulus das klipp und klar, prüft das. Das Gute behaltet. Und das, wo er merkt, das ist es nicht, das hat nichts mehr mit dem Willen Gottes zu tun, da sind dem Propheten oder der Prophetin die Gäule durchgegangen, dann ist das eben so. Dann vergesse ich das. Das ist für uns etwas, was so schwammig ist, wo wir nicht sagen können, aber ich habe es doch nicht schriftlich, ich habe es doch nicht schwarz auf weiß. Aber lasst euch das mal sagen, wie das ist, wenn euch jemand sagt, das sind die Bereiche, die in der nächsten Zeit für dich wichtig sein werden. was das mit euch macht, wenn euch jemand sagt, in deinen Gemeinden werden in den nächsten Jahren eine ganze Reihe Menschen zum Glauben kommen. Mich hat das gravierend verändert und ich glaube, ihr habt das mitgekriegt. Das ist einfach der Punkt. Wenn das eintritt, freue ich mich sehr. Wenn das nicht eintritt, habe ich getan, was ich konnte. Aber ich habe Hoffnung. Ich sehe einfach, Gott möchte mir da Mut machen, auch meinen kleinen Glauben weiterbringen. Und so handelt er mit uns, so redet er mit uns, so bietet er uns immer wieder Möglichkeiten an. Und das ist einfach sein Reden, das ist da. Und deswegen können wir uns das gar nicht leisten, gerade in unserer heutigen Zeit, zu sagen, das ganze Thema interessiert uns nicht. Wir können uns das nicht leisten. Weil wir so oft belogen werden, ich sage das jetzt mal ganz krass, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, dass wir kaum noch wissen, was wirklich wahr ist. Wie viel wichtiger ist es da, dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Ganz, ganz deutlich. Wenn ich mir auch wieder von der Bibellese der letzten Woche das angucke, als der Esra aus Babylon wieder zurückgekommen ist, nach Jerusalem gekommen ist. Er hat es gerade soeben geschafft, den Altar aufzubauen und wollte am Tempel aufbauen weiter. Und dann kamen sofort die Probleme von außen. Genauso wie uns das ja heute auch geht. Da hat man einen guten Plan und fängt an. Der Anfang klappt noch und dann kommt irgendwas und hält dann ab von der Arbeit. Und dann brauchte es den Propheten Haggai, der dann Gottes Reden direkt wieder zu dem Volk sagt und sagt, ihr Leute, merkt ihr nicht, was ihr tut? Ihr habt eure Häuser mittlerweile schon getäfelt und das Haus Gottes liegt immer noch in Trümmern. Das kann ja wohl nicht sein. Also ran. Und was passiert? Die Leute, die vorher Angst hatten, die nicht in der Lage waren, weiterzubauen, nur weil die Samariter und die anderen Leute, die von da außen auf sie zukamen, ihnen die Angst gemacht haben, die sagen, ja, das stimmt und fangen wieder an zu bauen und kriegen den Tempel fertig. Weil Gott geredet hat. Auch daraus können wir lernen, wie Gott so etwas nutzt, um uns weiterzubringen. Und der letzte Punkt ist, bei all dem, was wir tun, vertrauen wir auf Gott. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Wollen wir das eigentlich? Oder glauben wir, dann wird man so komisch? So verschroben. Wenn es jemanden gab, der ein durch und durch geheiligtes Leben geführt hat, war das Jesus. Und jetzt guckt euch mal seine Person an, selbst das, was ihr von dem nur im Kopf habt. War das ein verschrobener Typ? Der war bei den Leuten, da wo gefeiert wurde. Er war sogar bei den Leuten, die von den anderen verachtet wurden. Er hat den Leuten geholfen durch seine Reden und er hat ihnen geholfen, wenn es darum ging, auch mal Sachen zu tun, die die Menschen nicht auf die Reihe kriegten, indem er Kranke geheilt hat und sogar Tote lebendig gemacht hat. Aber das Eigentliche war seine Botschaft, zu sagen, das Reich Gottes ist da und es gilt dir. Nimm's an, komm mit. Und ihnen zu sagen, und diejenigen, die dann den Heiligen Geist empfangen haben werden, die werden seine meine Zeugen sein. Sie werden weitergehen. Zuerst in Jerusalem, dann in ganz Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Welt. Genauso ist es passiert. Dadurch gibt es Menschen oder hat es Menschen gegeben, die uns das Evangelium weitergesagt haben. Und genauso ist es auch unsere Aufgabe, selber wieder ein Teil auf diesem Weg zu sein, auch anderen das weiterzugeben, was wir erlebt haben. Und er möchte uns verändern auf diesem Weg, prägen, uns wirklich so machen, wie er ist. Geheiligt zu leben heißt nicht, wie gesagt, verschroben zu sein, sondern geheiligt zu leben heißt, in seiner Liebe zu leben, in seinem Frieden zu leben, geduldig zu sein, fröhlich zu sein, gerecht zu leben, gut zu leben, sanftmütig zu sein, Rücksicht zu nehmen und sich selbst im Griff zu haben. Eine Menge, an dem wir lernen können, aber all das will Gott uns durch seinen Geist in unserem Leben schenken. Wachsen lassen, nicht auf einmal, sondern nach und nach, so wie wir es umsetzen, so wird es wachsen. Das ist Gottes Zusage, damit wir, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts übrig haben, was noch irgendwo zu tadeln wäre. Wir leben gerne in der Gnade Gottes, weil es uns ja wichtig ist, dass Gott uns alles vergibt, weil wir sonst überhaupt nicht können, ganz klar. Ist auch richtig und gut so. Aber er möchte, dass Gnade uns gnädig macht, so habe ich es auch bei einer der letzten Predigten gesagt. Dass sie uns verändert, damit nichts mehr übrig bleibt, auch in unserem, von unserem alten Leben. Und bei all dem zu wissen, dass Gott derjenige ist, dass der uns nicht nur gerufen hat, seine Kinder zu sein, sondern der auch versprochen hat, wenn wir ihm nicht aus dem Weg gehen, wird er uns bis zum Ziel bringen. Also die Frage, ob wir das schaffen, falls irgendwann mal schwierige Zeiten auf uns kommen, die schon längst angefangen haben, mal ganz nebenbei bemerkt, wenn das so ist, und wir an ihm festhalten, werden wir zum Ziel kommen. Nicht, weil wir das schaffen würden, sondern weil er uns dabei hilft. Weil er uns an die Hand nimmt und mit uns geht bis zum Schluss. Das heißt für mich Leben als Christ. Füreinander zu leben, in Gott zu leben, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen. Egal, was auch immer passiert. Er beschenkt uns unendlich. Und er baut uns auf und er hilft uns zu erkennen, wer er ist, aber auch wer wir sind. Nämlich nicht nur irgendwelche armen kleinen Sünderlein, die wir als Christen überhaupt nicht mehr sein können. Denn er hat unsere Sünde getilgt, weggenommen, die Trennung zwischen ihm und uns aufgehoben. Wir sind seine Kinder. Und er möchte uns zu Königen und Priestern machen. Zu seinen Botschaftern in dieser Zeit, zu seinem Mund, zu seinen Händen, zu seinen Füßen, damit wir den Menschen, die um uns herum leben, die ihn noch nicht kennen, Wegweiser sind zu ihm. Und er möchte unser Leben so verändern, dass man in unserem Leben lesen kann, wie Jesus ist. Ein sehr, sehr hohes Ziel, aber mir ist es wichtig, dahin zu kommen, mehr und mehr und mehr. Darum bete ich dafür Tag für Tag und wünsche mir, dass wir auf diesem Weg auch immer weiterkommen. Und freue mich für jeden, der das annimmt und sagt, ja, ich bin bereit, ich will diesen Weg mitgehen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Dank dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du weißt, wer wir sind und wie wir sind. Du kennst unsere Stärken und du kennst auch unsere Schwächen. Du kennst die Bereiche, die wir dir zur Verfügung gestellt haben und die Bereiche, wo immer noch dieses Betreten verboten steht. Die wir erst selber alleine in Ordnung kriegen wollen, bevor wir dich da dran lassen. Herr, bitte vergib uns das. Nimm du unseren Hochmut an der Stelle weg, zu glauben, wir könnten das selber schaffen. Hilf uns, dass du uns wirklich unser Leben so prägst, dass wir deutlich machen können an unserem Leben, was es heißt, Christ zu sein, dein Nachfolger zu sein, dein Leib auf dieser Erde zu sein. Danke dafür, dass du bei uns bist. Und ich bitte dich darum, dass du uns auch den Mut gibst, uns das wirklich festzumachen, an dir und festzumachen, mit dir auch diesen Weg zu gehen. Danke dafür von ganzem Herzen. Und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt führst und leitest und weiter zu uns redest, auch wenn wir gleich das Mahl miteinander feiern, uns das wirklich bewusst machst, durch und durch, was es heißt, dass du uns liebst, dass du sogar dein Leben gelassen hast für uns, dass du für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist, dafür gestorben bist, damit diese Schuld vergeben werden kann, damit du uns gnädig sein kannst. Danke dafür, dass du all das für uns getan hast. Und ich lobe und preise dich dafür von ganzem Herzen. Amen.